Guten Morgen von meiner Seite. Morgen. Ich brauche ein bisschen eure Hilfe, und zwar im Verlauf der Predigt werde ich ein Lied singen, und da gibt es eine Stelle, also ziemlich am Ende von dem Lied, und da müsst ihr mal ein bisschen mithelfen, und das üben wir jetzt einfach mal ein bisschen miteinander. Also der Text ist nicht schwer, der geht immer nur und die Melodie ist eigentlich auch nicht schwer, aber es ist wichtig, dass ihr mir dabei helft. Es hat zwei Teile, ne? Ihr habt schon angefangen, aber es geht da, 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 da. Okay, ja. Okay, also nochmal. Ah, ihr seid fantastisch, das wird gut. Ja, wie fange ich an? Ich war mit meiner Familie diesen Sommer in England, in Südengland, auf einem christlichen Camp. Das nennt sich David's Tent, und das stammt so aus der englischen 24/7 Gebetsbewegung, und die haben es tatsächlich geschafft, dass wir 72 Stunden lang Lobpreis machen. Also das ist so der Grundgedanke, dass wir Tag und Nacht Gott ehren und loben. Und es war wirklich eine fantastische Zeit, dort in der Gegenwart Gottes zu sein. Es ist vieles passiert. Ich habe viel Segen erlebt und konnte auch für viele Menschen zum Segen werden. Unsere ganze Familie ist gesegnet worden. Und am letzten Tag, an einem Vormittag, war auch wieder Lobpreis, Gebet und so weiter. Und naja, und da war ich irgendwie sehr unvorsichtig, und mir ist ein ziemlich fataler Fehler passiert. Ich möchte auch nicht weiter darüber reden, worum es ging, aber er hatte ziemlich verheerende Auswirkungen. Und als ich dann da so, ja, das war dann auch wie so eine kalte Dusche, und ich stand dann da und ich war völlig verwirrt und völlig durcheinander, weil ich das irgendwie nicht zusammenbringen konnte. Und es war so, jetzt stand nur noch dieser Fehler da und alles andere war irgendwie ausgelöscht. Das war einfach gar nicht mehr da. Das war einfach, weil das so drastisch und dramatisch war. Und dann habe ich gesagt, okay, irgendwie das Einzige, was ich noch zusammengebracht habe, habe ich gesagt, ich fühle mich verwirrt. Ich bete einfach jetzt mal zu Jesus, er soll mir Klarheit schenken. Und dann hat er mir nicht nur meine Verwirrung genommen, sondern er hat mir eine Lektion erteilt über Gesetz und Gnade und über diesen Charakter, was denn das eine und das andere ist. Und ihr habt es ja schon im Lobpreis und Anbetung gemerkt, es geht um das Thema Gnade heute. Aber bevor wir über die Gnade nachdenken, was die Gnade bewirkt, müssen wir uns vielleicht einmal verstehen, wie das Gesetz funktioniert. Da möchte ich jetzt einfach mal ein Beispiel konstruieren, das sich aber durchaus so auch zutragen kann, aber es ist jetzt rein erfunden. Also nehmen wir mal an, so ein Ehepaar aus eurer Gemeinde ist von einem anderen Ehepaar zum Geburtstag eingeladen. Samstagabend, so im Sommer, die sitzen schön auf der Terrasse und es gibt ein schönes fränkisches Buffet abends, und und der Mann trinkt halt einfach so seine 1, 2, 3 Seidler dunkles Keller, ne, das zischt richtig. Laufe eines Abends, ihr habt eine wunderbare Zeit miteinander, ihr erzählt, was Gott alles Großartiges getan hat in eurem Leben, und es ist wirklich toll und so. Naja, und so um 11:30, nächsten Sonntag ist der Gottesdienst. macht ihr also euch auf dem Rückweg, steigt in euer Auto, fahrt los. Und im nächsten Nachbardorf, da ist so eine Ortseinfahrtsortschild, ist ein wenig eine unübersichtliche Kurve. Ihr kommt da so rein und bevor ihr überhaupt reagieren könnt, fällt euch jemand vors Auto. Der war auf der Kerber, hat einfach zu viel getrunken, ist über die eigenen Füße gestolpert und fällt so unglücklich vors Auto. Ihr habt keine Chance, nicht einmal bremsen könnt ihr. Polizei kommt und so weiter und naja, und dann das Erste, was natürlich passiert, ihr müsst blasen, dann kommt man noch ins Krankenhaus, Blutprobe und so weiter und ja, okay, dann ist so, dass 2 Tage später der Mann stirbt. Er hat schwere Kopfverletzungen, ist noch im Koma, aber er stirbt im Krankenhaus. Ungefähr 2-3 Wochen bekommt ihr einen Brief, so einen braunen Brief per Einschreiben von der Staatsanwaltschaft in Bamberg. Es ist ein Ermittlungsverfahren gegen euch eingeleitet worden oder gegen den Fahrer in dem Fall wegen Trunkenheit am Steuer. Die Blutprobe hat ergeben 0,35 Promille. Zu schnelles Fahren im Ortsbereich und fahrlässige Tötung. Es kommt zum Prozess, so ein halbes Jahr später irgendwann. Ihr nehmt euch natürlich einen Anwalt und naja, und dann gibt es noch eine Zeugin, die hat da ihren Hund vorbeigeführt, hat ihn gesehen, ihr habt 70 Sachen ungefähr drauf gehabt, kurz nach dem Ortsschild. Ja, also es kommt zum Gericht. Verfahren. Staatsanwaltschaft sagt, okay, die Sache ist klar, Trunkenheit am Steuer, Unfall verursacht, also ist jemand zu Tode gekommen und plädiert so für 180 Tagessätze oder ersatzweise ein halbes Jahr Gefängnis. Der Richter spricht sein Urteil, lässt sich auf 120 Tagessätze runterhandeln. Ihr seid vorbestraft. Tja, fühlt sich irgendwie komisch an, oder? Was machen wir jetzt? Könnte man sagen, naja, blödes Gesetz. Ist irgendwie unfair. Warum haben wir denn so enge Gesetze, solche Regeln? Können wir dann wieder sagen, naja gut, wenn wir keine hätten, wir hätten also unsere Rechtsordnung, wird halt Trunkenheit am Steuer nicht ahnden und ja, dann könnte natürlich wahrscheinlich jeder sturzbesoffen durch die Gegend fahren und irgendwelche Leute über den Haufen fahren und würde von niemandem belangt werden können. Also wir spüren schon an diesem Beispiel, es muss irgendwie so eine Regel geben. Und diese Regel, die gibt es nicht nur jetzt bei uns in unserem Staat als Strafrecht, oder Straßenverkehrsordnung, sondern die gibt es ganz global in dieser Welt. Und das ist das, was die Bibel das Gesetz nennt. Das Gesetz, das Gott einfach gegeben hat. Und im Römer 7, Vers 12 heißt es, das Gesetz ist heilig und die Gebote sind heilig, gerecht und gut. Und oder im Psalm steht es auch nochmal, mal schauen, mal so umblättern da. Psalm 89, Vers 15. Gerechtigkeit und Gericht sind die Stütze deines Thrones, heißt es da. Und das heißt, wir spüren, dass dieses Gesetz etwas ist, so ein bisschen auch wie unser Strafgesetz, das sagt, ich kann dir genau sagen, was gut, was schlecht ist. Und das Gesetz ist ja auch, weil es uns sagt, wie wir sein sollten, wie wir sein können. Und das Gesetz spiegelt auch die Wesensart Gottes wider. Also das Gesetz ist gut, es ist heilig und es ist gerecht. Und gleichzeitig ist es, wenn wir mit dem Gesetz in Konflikt kommen, wie unser Beispiel gezeigt haben, dann gibt es Schwierigkeiten, dann gibt es Ärger. Dann können wir vor Gericht gezogen werden, dann können wir verurteilt werden. Bei dem Beispiel in Deutschland, wenn du jemanden zu Tode fährst, auch wenn du keinen Alkohol getrunken hast, kommst du mit einem Freispruch in der Regel nicht raus. Das ist so, unsere Rechtsprechung ist so. Weil das ist dann vielleicht die Frage, okay, ich werde angeklagt, ich komme vor ein Gericht, weil ich gegen Gesetze verstoßen habe und in der Regel folgt daraus eine Verurteilung. Manchmal gibt es auch einen Freispruch, aber in der Regel ist es so, dass man verurteilt wird, dass man eine Strafe bekommt. Und das Gesetz, das Gott gegeben hat, das tickt eigentlich genauso. Es sagt uns nämlich, wir sind eigentlich dazu berufen, so zu sein wie Gott. Es heißt in der Bibel, Gott ist vollkommen und ihr sollt auch vollkommen sein. Und das ist hart. Ja. Das Gesetz sagt uns, wer wir sein können, wer wir sein müssen. Müssten eigentlich. Es zeigt uns, was unsere Bestimmung ist. Aber, und dafür ist es eben da, dass es uns auch die Abweichung zeigt. Das heißt, jeder, keiner von uns ist so wie Gott. Keiner ist so von uns, wie wir eigentlich sein sollten. Das heißt, wir fallen da irgendwo alle durch. So. Das ist jetzt kein Evangelium, oder? Das ist keine gute Nachricht. Es ist. Ich zitiere den Vers nochmal, Psalm 89, Vers 15. Da heißt es: Gerechtigkeit und Gericht sind die Stützen deines Thrones. Und dann geht es weiter. Gnade und Treue gehen vor dir her. Gott hat also zwei Seiten. Er hat die Seite der Gerechtigkeit, wo wir mit dem Gesetz konfrontiert werden, und er hat die Seite der Gnade, der Barmherzigkeit. Das ist insofern ganz interessant, weil im Alten Testament natürlich sehr stark diese Betonung darauf liegt, wie wir mit diesen Regeln umgehen sollen, und es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Das ganze Alte Testament ist eigentlich da voll davon, dem Bemühen, den Menschen deutlich zu machen, haltet euch an die Gebote, haltet euch an die Regeln und dann geht es euch gut und Gott ist zufrieden mit euch. Wer das Alte Testament kennt, der sieht, das hat leider nicht funktioniert. Und es blitzt auch schon im Alten Testament immer wieder etwas auf, wie Gott denn mit diesem Problem umgeht. Und da gibt es zwei Schlüsselverse, die ich sehr, sehr spannend finde. Und zwar der eine heißt, der steht im Psalm 103, Vers 12, so weit wie der Osten, ich glaube, das ist Richtung Osten, ja, vom Westen entfernt ist, so weit schafft er unsere Schuld von uns weg. Psalm 103, Vers 12. So weit wie der Osten vom Westen entfernt ist, so weit schafft er unsere Schuld von uns weg. Und in Micha 7, Vers 19, das ist ein anderer Klassiker, da heißt es, der Herr wird Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen, und er wirft unsere Sünden ins tiefste Meer. Der Herr wird Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen, er wirft unsere Sünden ins tiefste Meer. Und irgendjemand hat gesagt, und an diesem Meer steht Angeln verboten. Es gibt noch einen anderen Vers, also den habe ich jetzt wieder vergessen, aber da heißt es dann sinngemäß im Jesaja, dass Gott unsere Sünden vergisst, er möchte nicht mehr an sie gedenken, er möchte sie nicht mehr denken. So möchte Gott mit Sünde umgehen. Ihm geht es nicht darum, uns zu verurteilen, sondern ihm geht es darum, uns Gutes zu tun. So, jetzt glaube ich, wäre es mal Zeit für das Lied. Ein Vers in dem Lied, der hat mir besonders viel geholfen. Der steht nämlich im Refrain und da heißt es: Es gibt keinen Fehler, den du machen kannst. Keine noch so großen Fehler, der irgendetwas an der Liebe Gottes zu dir verändern würde. Und das war für mich so ein Schlüsselsatz. Wenn ihr euch an den Anfang erinnert, an diesen Fehler, der eigentlich alles zerstört hatte, was ich an diesen 3 Tagen erlebt habe, hat mir der Heilige Geist eben gesagt, es ist eine Frage der Verhältnisse. Ich kann dir jetzt 5, 6 Sachen sagen, wo du Menschen zum Segen geworden bist. Jetzt gibt es diese eine Sache, die in deinen Augen alles zerstört hat. Und dann kam ihm dieser Satz zu sagen, dieser Fehler, den werde ich einfach löschen. So wie er gesagt hat, dass er, das wird einfach versenkt. Und da habe ich festgestellt, jetzt habe ich kapiert, was der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade ist. Das Gesetz sagt, wenn du an einer Stelle versagst, wenn du an einer Stelle einen Fehler machst, wo du nicht perfekt bist, hast du verloren. Und die Gnade sagt, da wo du nicht perfekt bist, da wo du versagst, das nehme ich auf mich. Und das ist ja wo Jesus am Kreuz ist genau das, wo Gottes Barmherzigkeit und Gottes Gerechtigkeit zusammengekommen ist. Gott will eben, er will uns vergeben und er will nicht, dass unsere Fehler unser Leben bestimmen. Ja, ich habe den jetzt in meiner Tasche noch gefunden. Den habe ich vom Alpha-Kurs, habe ich den immer dabei, wenn es darum geht, was bedeutet der Tod Jesu für uns? Und das ist es, dass Jesus wie in dem Lied, ja, die Löcher in seinen Händen, diese winzigen Löcher im Vergleich, aber hier kann er die Schuld der ganzen Welt verbergen. Das ist der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade. Und noch ein, und ich denke, das ist so, dass, na gut, ich muss es jetzt ein bisschen vielleicht doch sagen, ja. Es gibt ja auch ein Gericht. Die Bibel spricht davon in Offenbarung 20, Vers 12. Vor dem Thron aber sah ich die Toten stehen, vom Größten bis zum Kleinsten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Gleichzeitig wurde noch ein anderes Buch geöffnet, das Buch des Lebens. Das steht in Offenbarung 20, Vers 12. Und ich hatte immer Schwierigkeiten mit diesem Vers oder mit dieser Vorstellung, weil es steht hier einfach ganz klipp und klar, jeder Mensch wird nach dem verurteilt oder geurteilt, oder sein Leben wird nach dem beurteilt, was er getan hat. Es geht gar nicht so um die Gesinnung. Denkt an unser Beispiel mit der Alkoholfahrt. Es war jetzt kein chronischer Alkoholiker, der einfach sich leichtfertig ans Auto gesetzt hat, sondern es war wirklich ein, sage ich mal, normaler, freundlicher, netter Bürger. Aber das Gesetz sagt, egal was du denkst, wie deine Gesinnung ist, erzählt, was du getan hast, beziehungsweise was nicht getan hast. Und mir hat dieser Abschnitt immer ein bisschen Angst gemacht. Und da hat mir der Heilige Geist immer auch gezeigt, alles, was du in deinem Leben Gutes getan hast, Alles, was, wo Menschen durch dich gesegnet worden sind, wo du im Plan und im Willen Gottes warst, das bleibt. Und alles, was an Fehlern, an Schlechten, an Schlimmen, das wird gelöscht. Deswegen heißt das, deine Akte sozusagen, wenn du vor dem Gericht Gottes bist, dass du wirklich nach deinen Taten beurteilt wirst. Aber das Gute, du wirst nach dem Guten beurteilt. Und das alles andere deckt die Gnade zu. Und das finde ich, das ist Evangelium. Das ist eine gute Botschaft. Und im Johannes steht auch nochmal, wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. 1. Johannes 4, Vers 17. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen. Oder im Jakobus heißt es, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Also für die unter uns, die irgendwie unsicher sind und sagen, im Islam ist es ja so, da heißt es, am Ende wird sozusagen jeder auf eine Waage gestellt und dann kommen auf die eine Seite die guten Taten und auf die andere Seite die bösen Taten. Und dann ist die Frage, wohin kippt das Pendel sozusagen? Das ist eine interessante Vorstellung, aber sie funktioniert nicht. Bei uns heißt es, und das ist ja auch der Schlüsselvers in Römer 8, Vers 1, für die, es gibt kein Verdammungsurteil mehr, für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Die einzige entscheidende Frage ist, bist du mit Jesus verbunden? Und wenn du mit Jesus verbunden bist, dann brauchst du keine Angst vor dem Gericht zu haben. Das ist die eine Botschaft. Die zweite Botschaft, die zweite Lehre, ich glaube, ihr habt hier einen Koch unter euch. Ist der da? Nee? Egal. Oder er traut sich nicht. Stellen wir mal vor, unser Koch hat der nimmt am Wettbewerb teil. So macht er ein schönes Essen. Sagen wir mal ein Saftgulasch. Richtig schönes. Ich sehe schon, euch läuft richtig das Wasser im Mund zusammen. Ein wunderschönes Saftgulasch mit bestem Rindfleisch und extra Paprika aus Ungarn und Zwiebeln und es wird geschmort und gemacht. Duftet wunderbar. Und dann wird es dem Prüfer kredenzt. Der Prüfer kriegt es auf den Teller. Der isst und sagt, wow, so was Gutes ja noch nie gegessen. Auf einmal stutzt er. Er sieht ein fettes schwarzes Haar in diesem Gulasch. Also ich denke, bei einem Wettbewerb dürfte er wahrscheinlich dann durchgefallen sein. So gut das Gulasch war, dieses Haar war ein Fehler, der hätte nicht passieren dürfen. Sagen wir mal, das gleiche Gulasch würde zum Beispiel mir vorgesetzt, ich würde das schwarze Haar entdecken, würde sagen, ja gut, würde es diskret auf die Seite legen und würde weiter essen mit vollem Genuss. Ne? Ihr merkt schon, das ist der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade, ja? Und es gibt noch einen interessanten Aspekt, den ich euch auch nicht vorenthalten will. Wir sind ja bei dem ganzen Juristischen mit Gesetz und Ding und Gericht und so. Bei Gericht gibt es ja auch den Staatsanwalt, den Ankläger, der also sozusagen die Interessen des Gesetzes und des Staates vertritt. Und auch bei uns gibt es einen Ankläger. Rat mal, wer das ist. Das ist der Teufel. Der Teufel ist nämlich, wird als der Ankläger bezeichnet. Und er hatte, in der Offenbarung steht es auch ganz interessant, Offenbarung 12, Vers 10, dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen, jetzt ist es geschehen, die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Also der Satan ist aus dem Himmel rausgeworfen worden, wo er also Tag und Nacht nur die Christen oder die Gläubigen angeschwärzt hat, aber er ist auf der Erde. Und einer seiner Lieblingsthemen ist Anklagen. Er ist ein perfekter Kenner des Gesetzes, wie jeder Ankläger sein muss. Der kennt das Gesetz sehr, sehr genau. Und er findet auch immer wieder Punkte, wo er uns dann anklagen kann und sagen, schau, da hast du was falsch gemacht und da war deine Gesinnung nicht richtig und das und das und das und das. Und so wie es bei mir war, und er nutzt es immer noch und wendet immer wieder meinen Blick auf diesen Fehler und der Heilige Geist sagt, schau woanders hin, schau nicht auf das Haar, weil, sagen wir mal so, wenn du ein Haar in der Suppe hast, wie gesagt, du kannst so damit umgehen, dass du das Haar auf die Seite wirfst und einfach deine Suppe weiter isst. Aber in dem Augenblick, wo du da auf dieses Haar starrst, kann es dann irgendwann mal passieren, dass du das Gefühl hast, du hast nur Haare in der Suppe und das schmeckt wirklich nicht mehr. Und so ist es, dass der Teufel immer versucht, deinen Blick auf das Haar zu legen. Sei es bei dir persönlich, dass er dich immer wieder auf einen Punkt aufmerksam macht, der nicht in Ordnung ist. Sei es in der Gemeinde, dass du immer wieder sagst, ja, die Gemeinde ist ja ganz gut, aber da ist die eine Sache, die geht mir sowas von auf den Senkel und das stört mich sowas von. Oder es gibt Menschen, ja, wo du sagst, ja, der ist ja ganz in Ordnung, aber die eine Sache, das kann ich einfach nicht ab, das schaffe ich nicht. Und da ist eben die Frage, sind wir Menschen des Gesetzes, die sagen, da ist ein Makel, das ist nicht in Ordnung, Ausschuss, oder sind wir Menschen der Gnade, sagen, okay, der hat zwar das Problem und der hat den Fehler, aber schau mal, der hat ja aber auch so und so viele gute Seiten. Das ist mir jetzt irgendwie nicht aufgefallen, weil ich mich immer auf dieses konzentriert habe, immer auf das. Und das, denke ich, das ist noch die zweite Botschaft, dass wir an den Punkt kommen, wollen wir Menschen des Gesetzes sein, die andere urteilen, verurteilen, das Haar in der Suppe suchen, oder wollen wir Menschen der Gnade sein, die das Haar auf der Seite lassen und schauen, was alles Gutes da ist. In unserem Leben, im Leben von anderen, im Leben der Gemeinde. Ja, mit den zwei Fragen möchte ich euch jetzt kurz in der Stille entlassen. Also die erste Frage oder die letzte war, bin ich ein Mensch des Gesetzes oder bin ich ein Mensch der Gnade? Und das andere ist, ich sag's mal ganz plump, habe ich Angst vor dem Gericht? Johannes sagt, wer noch Angst vor dem Gericht hat, bei dem ist die Liebe nicht zum Ziel gekommen. Das ist dann vielleicht ein Hinweis. Ja, ich gebe euch ein paar Minuten und dann bete ich zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass du ein gnädiger und ein barmherziger Gott bist. Und gleichzeitig bist du ein gerechter Gott. Und wir spüren, dass wir vor dir auf deine Barmherzigkeit angewiesen sind. Und wir danken dir, Jesus, dass du da reingestiegen bist in diesen Spalt, der uns getrennt hat, der zwischen dem, was wir sein könnten und was wir sein müssten, Herr. Danke, Jesus, dass wir Zuversicht haben, dass wir wissen, dass du uns liebst, Herr, dass wir mit dir zusammenleben dürfen, Herr. Ja, und ich danke dir, dass du mein Richter bist, denn einen gerechteren Richter kann ich mir nicht vorstellen. Und ich danke dir, dass du mein Retter bist, einen besseren Retter kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und ich bitte dich für die unter uns, die unter diesem Druck stehen, Herr, dass sie immer die negativen Dinge sehen, die ihnen das Leben und den Glauben vermiesen, Herr. dass du sie frei machst, befreist, dass du sie zu Menschen der Gnade machst, Herr. Für sich selber und für ihre Umgebung. Amen.